Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zu diesem Bibelstudium heute Abend. Wir stehen in 2. Timotheus 3, wo es um die letzten Tage der Christenheit geht, um die Endzeit, die Epoche der Wiederkunft Jesu. Und wir haben bereits behandelt 2. Timotheus 3, Verse 1 bis 13 und haben gesehen, die Endzeit wird eine Zeit sein des moralischen Zerfalls innerhalb der Christenheit und auch eine Zeit der totalen Verführung. Und nun kommen ab Vers 14 ganz persönliche, ermutigende Ermahnungen. Das gibt's. Ermutigende Ermahnungen. Nämlich Ermahnungen, die Mut machen zum guten und richtigen Weg, an Timotheus gerichtet. Und da ist es wichtig, dabei zu bedenken, diese persönliche Art, wie hier gesprochen wird, du, hat der Heilige Geist bewusst gewählt, um eben auch uns ganz persönlich anzusprechen. Im Sinn, wenn auch die anderen diesen Weg der Treue nicht mitgehen, dann aber du mit einer ganz persönlichen Entscheidung. Darf ich bitten, Jerry? 3, Verse 14 bis 17.
Du aber, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung, durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt.
Danke. Wir erinnern uns, letztes Mal, Vers 13, spricht von bösen Menschen in der Endzeit. Betrüger, die sich im Bösen sogar noch entwickeln. Und von ihnen wird gesagt, sie seien Verführer, indem sie verführen. Aber wir haben gesehen, gleichzeitig sind sie auch Verführte. Also Verführer sind nicht immer, die gibt es auch, haben wir gesehen in Epheser 4, die ganz bewusst irreführen. Aber viele Verführer sind solche, die selber verführt sind. Und sie meinen, sie sagen das Richtige, aber sie sind selber verführt. Und nun als Kontrast kommt Vers 14, du aber, und dieses du ist im Griechischen betont. Du aber, also im Gegensatz zu denen, die verführen und verführt sind. Und die Ermahnung ist hier, was soll er tun? Was soll er tun?
Fortwährend in der Lehre bleiben.
Fortwährend in der Lehre bleiben. Also, wir haben gesehen, in diesem Brief gibt es ja weit über 30 Gebote Gottes, Befehle, Imperative. Und hier haben wir den Befehl, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Worauf zielt hier der Apostel? Von wem hat er gelernt?
Großmutter und von der Mutter.
Ja.
Von Paulus.
Also du hast gesagt, von der Großmutter und von seiner Mutter. Das waren gläubige Jüdinnen, die ihn aufgezogen haben. Und das kommt in Vers 15. Er sagt nämlich dort, und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, das ist ein Hinweis auf seine Mutter, Eunike, und die Großmutter Lois. Die haben Timotheus von klein auf mit dem Alten Testament, mit den Heiligen Schriften vertraut gemacht. Aber eben, das ist das Argument, dass dein zweiter Vorschlag, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, richtig ist, nämlich später hat er gelernt von Paulus. Timotheus ist ja, wie wir wissen, Apostelgeschichte 14 macht klar, er kam durch Paulus zum Glauben. Zum Glauben an den Messias. Also Apostelgeschichte 14, als Paulus in der Gegend war von Ikonium, Lystra, dort kam Timotheus zum Glauben und das wird dann auch bestätigt in Kapitel 16. Ja, und darum nennt ja Paulus Timotheus mein Kind in Kapitel 1, Vers 2 von diesem Brief. Sein geistliches Kind, weil er durch ihn zum Glauben kam. Und so hat er von ihm gelernt. Nun aber noch ein Detail, wenn es heißt, da du weißt, von wem du gelernt hast. Im Deutschen könnte man nicht wissen, ist das jetzt eine Person, von wem, oder sind das mehrere? Und im griechischen Text ist es aber klar, da sind es mehrere Personen. Und darum hat auch die Elbefelder CSV hier eine neue Fußnote bekommen, die man hier eingesetzt hat, wörtlich von welchen, also von welchen Personen du gelernt hast. Und wer war denn noch, von denen er profitiert hat? Ja, eben von Paulus. Aber weil er ja mit auf die Missionsreise ging, mit Paulus, auf die zweite Missionsreise schon, Apostelgeschichte 16, da kam er auch in Kontakt zum Beispiel mit Lukas und verschiedenen anderen Personen. Von ihnen hat er gelernt. Und Paulus sagt, du bist auch völlig überzeugt, dass das, was du eben von mir, von Lukas und von anderen neutestamentlichen Zeugen gelernt hast, dass das die Wahrheit ist. Er war völlig überzeugt. Und das ist Schutz für die letzten Tage, um nicht verführt zu werden. Du aber bleibe. Und da braucht es keine Entwicklung. Die Verführer, die entwickeln sich. Lies nochmals Vers 13, Jerry.
Böse Menschen aber und Betrüger werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden.
Ja, also im Irrtum gibt es Entwicklung und da gibt es auch immer wieder neue Lehren. Muss man darauf achten. In den vergangenen Jahrzehnten, wie viele neue Lehren entstanden sind und im Internet verbreitet werden. Das ist typisch, der Irrtum entwickelt sich und ist dynamisch. Aber die Wahrheit der Bibel, die bleibt. Denn mit dem Neuen Testament ist die Offenbarung Gottes abgeschlossen. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, auf der letzten Seite erklärt, wer zu diesem Buch, das die ganze Bibel abschließt, Altes und Neues Testament, noch etwas als neue Offenbarung, Prophetie, hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen, die in dem Buch der Offenbarung stehen. Also Offenbarung 22, Verse 18. Warnen vom Hinzufügen und dann Vers 19 vom Wegnehmen. Und darum, du aber bleibe. Die Wahrheit der Bibel ist nicht in Entwicklung. Ist abgeschlossen und sie ist für alle Zeiten gültig. Darum lesen wir auch im Judasbrief, wenn wir kurz aufschlagen, Vers 3. Der wurde übrigens etwas später geschrieben als der 2. Timotheusbrief. Und da schreibt Judas, der Halbbruder des Herrn, Vers 3.
Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unseren gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen.
Danke. Also das Wort einmal hier ist ein Zahlwort. Einmal. Einmal ist das Glaubensgut, also der überlieferte Glaube, das ist nicht der persönliche Glaube, sondern Glaube mit bestimmtem Artikel, ist ganz speziell eben das Glaubensgut. Und dieses Glaubensgut, das wir in der Bibel haben, das hat Gott den Erlösten einmal überliefert. Und mit dem Abschluss des Neuen Testaments kam nichts mehr dazu. Und man konnte nie erwarten, dass in den späteren Jahrhunderten der Kirchengeschichte Gott quasi nochmals eine Offenbarung geben würde oder die Offenbarung nochmals ein zweites Mal bestätigen würde. Nein, das ist die Ansicht des Islam. Ich war, als Muhammad auftrat, da sagte er, seine Offenbarungen, die er bekommen habe, die seien das Siegel auf die Bibel. Das sei quasi die letzte Bestätigung. Aber damit fällt er unter das Urteil von Offenbarung 22. Wer nach der Offenbarung, geschrieben am Ende des ersten Jahrhunderts, noch etwas Prophetisches hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Das trifft also voll zu auf Muhammad. Auch nicht ein Joseph Smith, der sagte, oh, er im 19. Jahrhundert hat plötzlich diese Erkenntnis bekommen für eine spezielle Offenbarung für Amerika. Und das ist dann das Buch Mormon geworden. Er fällt auch unter das Urteil. Gott gibt nicht später nochmals eine Offenbarung. Das hat er einmal getan in seinem Wort. Und darum sind die Gläubigen hier ermutigt, ermahnt, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Also, es gibt keine Entwicklung der Wahrheit. Sie ist da, gegeben im Wort Gottes. Und darum ist der Schutz in den letzten Tagen, hier 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Das Wort bleiben, meno, ist auch das Wort, das bedeutet wohnen. Bleiben, wohnen. In der Schrift, zu Hause sein. Altes und Neues Testament, da zu Hause sein. Du aber bleibe in dem, was du gelernt und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Ja, eben, von Paulus. Er war ein Apostel Jesu Christi. Und wie konnte man wissen, welche Bücher zum Neuen Testament gehören? Was war das Kriterium, um zu erkennen, dieses Buch gehört zur Bibel und dieses Buch gehört nicht zur Bibel? Wie erklärt ihr das jemand, der auf der Straße in einem Gespräch verwickelt, sagt, ja, das war ja so eine mutwillige Entscheidung der katholischen Kirche, welche Bücher zur Bibel gehören und welche nicht? Was sagt ihr, wie erklärt ihr?
Es musste jemand sein, der Apostel war oder von den Aposteln beglaubigt.
Also nochmals, es musste jemand sein, der ein Apostel Jesu Christi war. Ich war, der Herr Jesus hat 12 eingesetzt als Apostel Jesu Christi. Die 12 Jünger, die er dazu auserwählt hat. Und ihnen hat er eine ganz besondere Autorität gegeben und erklärt in Matthäus 12, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und schließlich wurde auch noch der Apostel Paulus als Apostel Jesu Christi eingesetzt mit einer Autorität, ganz besonders für die nicht-jüdischen Völker, für die Nationen, für die Heiden. Und die 12 Apostel für die 12 Stämme Israels. Und nun, in Epheser 2, Vers 20, da finden wir die Bestätigung von dem, was Jerry erklärt hat. Da wird die Gemeinde verglichen mit einem Tempel. Ein geistlicher Tempel, der wächst. Jeder Gläubige, der dazu kommt, bildet da ein lebendiger Stein. Und da sagt Paulus in Vers 20,
aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.
Ja. Also aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Das Fundament der Gemeinde unten, das bildet eben eine Steinlage, sie symbolisiert die Apostel Jesu Christi und die Propheten, die durch diese Apostel anerkannt waren. Und darum war es möglich, Matthäus, das Matthäus-Evangelium, man hat genau nachgeforscht, ist das geschrieben von Matthäus dem Apostel aus der Gruppe der 12 Apostel. Und das konnte klar bestätigt werden. Darum gehört das Matthäus-Evangelium ins Neue Testament. Und es ist so, wir haben bis heute frühe Quellen aus der ganz frühen Christenheit, die das klar bestätigen kann. Das Matthäus-Evangelium ist von Matthäus, dem Apostel, geschrieben worden. Und das Johannes-Evangelium von Johannes, dem Apostel Jesu Christi, auch aus dem Kreis dieser 12. Aber dann haben wir das Problem mit Lukas. Lukas war kein Apostel Jesu Christi, aber er war ein Prophet, also ein inspirierter Schreiber, der anerkannt war durch Paulus. Beweis?
Du sollst dem Ochsen, der da drehst, nicht das Maul verbinden.
Ja, das steht aber in 5. Mose 25.
Ja, aber Paulus zitiert das auch und fügt dann noch dazu.
Sehr gut, ja, schlagen wir doch auf. 1. Timotheus 5, da zitiert Paulus aus der Tora, aus dem Gesetz Mose. Das sind ja die 5 ersten Bücher der Bibel überhaupt. Die bilden die Grundlage der ganzen biblischen Offenbarung. Und er zitiert aus der Tora, aus 5. Mose, indem er sagt, die Schrift sagt. Die Schrift ist im Judentum ein fester Ausdruck für die inspirierten, göttlich inspirierten Schriften. 1. Timotheus 5, liest du uns bitte vor, Vers 18.
Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert.
Ja, jetzt wird hier zitiert aus 5. Mose 25, Vers 4. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und dann wird hinzugefügt mit und, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und dieses Zitat stammt nicht aus der Tora, sondern aus
Lukas 10.
Lukas 10, Vers 4. Aber diese beiden Zitate werden eingeführt mit, denn die Schrift sagt. Und das heißt also, als der 1. Timotheusbrief um 64 nach Christus geschrieben wurde, stand klar, das Lukas-Evangelium ist der Tora gleichgestellt. Die Schrift. Und wie war es mit Markus? Markus war auch nicht einer der 12 Apostel, aber wir haben aus der ganz frühen Überlieferung der Christenheit den Beleg, dass Petrus das Markus-Evangelium anerkannt hat. Und er als Apostel Jesu Christi hat dieses Evangelium als inspiriertes Wort Gottes anerkannt. Und so haben wir die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Dann kommt die Apostelgeschichte. Die ist geschrieben von
Lukas.
Ich weiß, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte sind eigentlich ein Doppelwerk. In Lukas 1 schreibt Lukas an einen vornehmen Mann namens Theophilus und sagt ihm, wie er den Augenzeugen nachgegangen ist und all diese Zeugnisse zusammengetragen hat, um die absolute Glaubwürdigkeit der Dinge so als Zeuge darzustellen. Und in Apostelgeschichte 1 sagt er wieder, der Autor, an Theophilus gerichtet, dass jetzt dieser zweite Teil dazu da ist, um zu zeigen, und dann erklärt er den Sinn der Apostelgeschichte. Also ein Doppelwerk. Und damit ist die Apostelgeschichte auch Teil der maßgeblichen Heiligen Schriften. Und dann kommen die Paulusbriefe. Wie viele gibt es?
21.
Jetzt gibt es vielleicht Streit. Paulusbriefe?
14.
14. Und da zählt ihr den Hebräerbrief mit. Korrekt. Es ist nämlich so, bis in die frühe Christenheit war klar, dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben ist. Und zum Beispiel gibt es eine Handschrift, die man im 20. Jahrhundert entdeckt hat, eine griechische Handschrift mit den Paulusbriefen. Eine Sammlung, die übrigens durch den Koreaner Kim datiert wurde auf etwa 80 nach Christus, also aufs erste Jahrhundert. Und diese Handschrift enthält noch 80% von dem Textbestand der Paulusbriefe. Und dort ist der Hebräerbrief eingeordnet, gleich nach dem Römerbrief und vor dem ersten Korintherbrief. Also ein Beweis, dass die Christen im ersten Jahrhundert in Ägypten genau wussten, dass der Hebräerbrief von Paulus geschrieben war. Und auch im Osten war das durch die weiteren Jahrhunderte hindurch klar. Im Westen ging das in Vergessenheit. Und darum in der Kirchengeschichte im Westen des Römischen Reiches, die sagen, es ist nicht klar, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Aber das ging im Westen verloren, während im Osten, da war das eben bis ins erste Jahrhundert zurück klar, Paulus. Ja, das wären 14 weitere Briefe und die waren also klar anerkannt, weil auch da bis in die frühe Zeit haben wir die Zeugnisse, dass all diese Briefe, ob jetzt Römerbrief, 1. Korintherbrief, 2. Korintherbrief und so weiter, dass die wirklich von Paulus, dem Apostel Jesu Christi, stammen. Dann bleibt noch
Judas und Jakobus.
Ja, jetzt bleiben noch die 7 weiteren Briefe. Du hast ja gesagt 21, aber nicht Paulus Briefe, sondern 21 Briefe. 3 mal 7 Briefe. 2 mal 7 von Paulus und dann 1 mal 7 von
Judas, Jakobus.
Johannes
und Petrus.
Petrus. Ja, also die Petrusbriefe, die wurden anerkannt in der frühen Christenheit, weil man nachweisen konnte, die stammen wirklich von Petrus, dem Apostel Jesu Christi. Und die Johannesbriefe, 3, die stammen von dem Jünger Johannes, Apostel Jesu Christi. Und dann bleibt noch das Problem mit Judasbrief und Jakobusbrief. Nun, Jakobus, das ist nicht irgendeiner, sondern das ist der Bruder des Herrn, der Halbbruder des Herrn, der von den Aposteln Jesu Christi, wie wir sehen in Galater 2, anerkannt war. Und Judas war sein Bruder, auch Halbbruder des Herrn, der eben auch anerkannt war von den Aposteln, als neutestamentlicher Prophet, und darum ist der Judasbrief auch in der Bibel. Und dann bleibt noch die Offenbarung. Und die wurde geschrieben von Johannes, dem Apostel Jesu Christi. Und er kann dann am Schluss schreiben, und jetzt gibt es keine weiteren neuen Enthüllungen, Offenbarungen mehr. Das ist abgeschlossen. Wer noch etwas hinzufügt, Gott wird die Plagen hinzufügen. Wer etwas wegnimmt, den wird Gott auch bestrafen. Und so sehen wir, das Neue Testament ist nicht ein Zufallsprodukt. Und hier muss man betonen, die Konzillegende ist eine Legende. Die Konzillegende besagt, die katholische Kirche habe im Zug der großen Konzilien im 4. und im 5. Jahrhundert, das zu nennen das Konzil von Konstantinopel, nicht wahr? 321, was sage ich, von Nicäa, 321, dann Konstantinopel, 383, und dann im 5. Jahrhundert, Konzil von Ephesus und so weiter, im Rahmen dieser sogenannten ökumenischen Konzile. Das heißt, ökumenisch bedeutet das ganze römische Reich betreffend. Oikumene im Altgriechischen bezeichnete das römische Reich. Also, die ökumenischen Konzile, die hatten Vertreter von Kirchen aus dem ganzen römischen Reich. Und die hätten beschlossen, diese 27 Bücher gehören zum Neuen Testament. Und dann kann man die kirchengeschichtliche Literatur zur Hand nehmen und studieren. Nirgends wurde auf diesen Konzilien die Kanonfrage, das heißt, Kanon bedeutet die maßgeblichen Bücher, die zur Bibel gehören, nie wurde die Kanonfrage beschlossen. Und trotzdem hat schließlich die ganze Christenheit diese 27 Bücher im Neuen Testament. Und alle anderen Schriften wurden abgelehnt, verworfen, weil eben deutlich wurde, das Judas-Evangelium stammt nicht von Judas, dem Verräter, sondern es ist ein gnostisches, Irrlehre-Evangelium aus späterer Zeit. Das Thomas-Evangelium stammt gar nicht von Thomas, sondern von einem Betrüger, der sich als Thomas ausgibt, aber es wurde geschrieben um 140 nach Christus, als schon längst alle Apostel tot waren. Oder schöner gesagt, entschlafen waren, beim Herrn waren. Und so weiter. Alle diese Fälschungen wurden abgelehnt und man kann sagen, die Christenheit fiel nicht auf eine einzige Fälschung rein. Und man heute im Nachhinein sagen müsste, das war aber ein Irrtum, der Titusbrief hätte nie in die Bibel kommen können, der stammt nämlich gar nicht von Paulus. Nein. Die frühe Christenheit hat das so akribisch untersucht und alle anderen Bücher abgelehnt. Und so sehen wir, das war wirklich Gottes Wirken durch seinen Geist in der Christenheit, dass es dieses Erkennen des Kanons gab. Man musste also nicht den Kanon beschließen, sondern musste den Kanon erkennen. Und es ist auch nicht so, dass plötzlich, sagen wir 200, 300 Jahre später, wieder ein Brief ans Licht kam, der von Paulus stammt und den man bis dahin nicht gekannt hätte. Oder sagen wir, im 20. Jahrhundert plötzlich in einer Höhle wird nochmals ein Johannesbrief gefunden. Hat es nie gegeben. Es gibt nur diese 27 Bücher von den Aposteln Jesu Christi und den von ihnen anerkannten Propheten. Und gehen wir zurück zu 2. Timotheus 3. Eben, der Kanon wurde also nicht beschlossen, sondern man musste erkennen, welche Bücher sind von Aposteln und von ihnen anerkannten Propheten geschrieben worden. Und dann war klar, das ist der Kanon, das gilt. Aber man musste nicht mutwillig sagen, diese Bücher und da ist die Liste. Und das ist nicht so geschehen. Aber man wird immer wieder Leute antreffen, die sagen, ja, das wurde da von der katholischen Kirche im Konzil bestimmt. Und sagen, wo? Zeig mir den Konzilsbeschluss von Nicäa, von Konstantinopel, von Ephesus zum Kanon. Und die werden nie kommen können mit einer Liste. Und dann kommt vielleicht ein ganz Schlauer und sagt, doch, da, Konzil von Hippo, Nordafrika, 397, da wurde über den Kanon gesprochen. Stimmt. Aber das war kein ökumenisches Konzil, also die gesamte Christenheit im Römischen Reich umfassend, sondern es war ein lokales Konzil. Dort wurde über die Kanonfrage gesprochen. Aber die haben nicht den Kanon für die Christenheit bestimmt. Und diese Details muss man sich merken. Und dann hat man hier die Munition, die es braucht, in einer guten Diskussion. Ah, da hinten. Ich habe da hinten keine Augen.
Nein, kurze Frage. Du hast gesagt, eben, dass die Offenbarung sagt, schließt ab.
Ja.
Also ab wann kann man in einer Auslegung auch etwas hinzufügen oder auch wegnehmen, ohne dass man jetzt die Bibel verändert, aber es gibt so viele Richtungen, die sagen, sie seien bibeltreu. Wo gibt es da Orientierung, ab wann ist eine Auslegung eine Hinzufügung?
Also, ich wiederhole für den Livestream die Frage. Wenn einerseits klar ist, welche Bücher zur Bibel gehören, stellt sich die Frage, aber es gibt so viele Auslegungen im Laufe von 2000 Jahren, nicht wahr, Christoph? Und da stellt sich für Christoph die Frage, wann spricht man von einer Hinzufügung, wenn da eben Auslegungen und Interpretationen gemacht werden, die eigentlich nicht dem biblischen Text entsprechen? Darf ich die Beantwortung noch ein bisschen aufschieben, damit wir wirklich so didaktisch vorgehen? Jetzt haben wir zuerst die Grundlage, Neues Testament, Textgrundlage angeschaut. Und jetzt müssen wir aber noch das Alte Testament anschauen, Textgrundlage. Und dann kommt die Frage, und jetzt wie verstehen? Genau. Ja, Vers 14 bezieht sich nämlich auf die neutestamentlichen Bibelschreiber. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von welchen Personen du gelernt hast. Und jetzt kommt Vers 15. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung. Es ist klar, in Vers 15, wenn Paulus spricht über die heiligen Schriften, spricht er nicht über das Neue Testament. Denn Timotheus wurde ja mit der neutestamentlichen Offenbarung erst konfrontiert, als Paulus auf der ersten Missionsreise, die begann in Apostelgeschichte 13, dann Kapitel 14 in Lystra und Derbe, damit konfrontiert wurde. Aber er ist eben im Judentum aufgewachsen. Sein Vater war zwar ein Nichtjude, sagt Apostelgeschichte 16, aber seine Mutter und seine Großmutter, und die haben ihn im Glauben, im jüdischen treuen Glauben aufgezogen. Liest du, Jerry, 2. Timotheus 1, Vers 5.
Indem ich den ungeheuchelten Glauben in dir in Erinnerung habe, der zuerst in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir.
Also da wird klar, dass in dieser Familie ein ungeheuchelter, echter Glaube da war, innerhalb des Judentums. Also diese Großmutter Lois, die natürlich noch in alttestamentlicher Zeit geboren wurde, vor Christus. Ja? Und die Mutter, die haben einen echten biblischen Glauben gehabt. Und erst später wurden sie konfrontiert mit der frohen Botschaft. Und übrigens, der Messias des Alten Testaments, das ist Jeschua von Nazareth. Jesus von Nazareth. Aber vorher war das ihnen ja noch nicht klar. Sie waren also echte Gläubige im alttestamentlichen Sinn. Und dann kam ihnen Paulus später nach Derbe und Lystra, hat dort den Messias verkündigt, und da kamen eben Juden zum Glauben, unter anderem Timotheus. Und die Tatsache, dass Paulus sagen kann, dass Großmutter Lois und Mutter Eunike einen ungeheuchelten Glauben besaßen, da macht klar, dass dieser Glaube eben echt war. Ja? Und eben Lois, Eunike, und dann sagt er, ich bin überzeugt, auch in dir. Drei Generationen. Und nun sagt er in 2. Timotheus 3, Vers 14, Timotheus kennt die Heiligen Schriften von Kind auf. Und hier steht für Kind welches Wort?
Präfos.
Präfos. Nicht das übliche Wort. Technon. Das heißt eigentlich wörtlich Gezeugtes. Das ist das Wort für Kind. Aber hier steht Präfos, und das ist das Wort für?
Säugling.
Säugling. Das typische Wort für Säugling. Übrigens, in Lukas 18, Vers 15, da kommen Väter und Mütter zu dem Herrn Jesus und bringen ihre Kinder. Und dort in Lukas 18, Vers 15 ist es Präfos. Präfoi, also Säuglinge. Und übrigens, man kann dort sehen, nicht nur Mütter haben die Kinder gebracht, sondern auch Väter. Denn es heißt dort, dass die Jünger dann diesen, die Kinder gebracht haben, gewehrt haben, wehrten ihnen. Und im Griechischen kann man das unterscheiden, ob ihnen weiblich ist oder männlich. Und dort ist, einmal raten, ihnen. Ja, Schlussfolgerung aus dem, was ich gesagt habe. Es muss
männlich
sein. Ja, und das ist ja das, was wir immer wussten. Wir sind aufgewachsen und haben eine Sprache nach der anderen gelernt. Und da wussten wir immer, es gibt das Maskulinum Genericum. Das heißt, die männliche Form, die gilt für Männer und Frauen. Inklusiv. Heute wissen das viele nicht mehr. Die Jugend wächst völlig verwirrt auf. Und wenn denn die mal Philologie studieren und müssen alte Texte lesen, und dann kommen die nicht da. Wie geht das? Das ist ja männlich. Natürlich, das Maskulinum Genericum. Also würde dort weiblich ihnen stehen, dann wäre es klar, nur Mütter. Aber weil es männlich steht, dann sind es eben Männer und Frauen. Also nicht nur Mütter hat ein Anliegen, dass ihre Säuglinge vom Herrn gesegnet werden, sondern auch die Väter. Kamen mit den Babys. Ist doch schön. Ja, und hier steht also, weil du von Säuglingsalter auf die Heiligen Schriften kennst. Natürlich, ein Baby kann man stillen, 8 Monate. Das wurde mir gewährt. Ich bin dankbar. Dankbar aus dem Grund, weil stillen kann das Urvertrauen unerhört stärken. Und das weiß man heute aus medizinischer Sicht, weil man genau weiß, welche Hormone ausgeschüttet werden und welche Bindung das dann eben unterstützt. Ich sage nicht, die Hormone sind die Bindung, sondern diese Hormone unterstützen die Bindung. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Aber es ist so, dass der Herr Jesus, der Messias, im Psalm 22 sagt, von Mutterleibe an bist du mein Gott. Und er sagt dort, du ließest mich an meiner Mutterbrüste Vertrauen fassen. Also das Stillen hilft, um das Vertrauen zu fassen. Das ist nicht, um die zu entmutigen, die nicht stillen konnten, aus verschiedenen Gründen. Es gibt noch andere Methoden, wie man Urvertrauen und Bindung lernen kann. Aber ich sage, wenn man es kann, ist eine Hilfe. Das können dann aber auch, kann auch 1,5 Jahre sein oder 2 Jahre. Man kann noch weitergehen, ja. Isaak zum Beispiel, der wurde ziemlich lange gestillt. Wir können es ausrechnen, 5 Jahre. Aber Ismael hat dann über ihn gespottet. Es war schon ein spezielles Bild. Die Mutter konnte das Baby nicht mehr loslassen. Ich meine, die haben jahrzehntelang auf das Baby gewartet. Und sie war unfruchtbar. Und dann kam es. Und dann kann man sich am Kind verbeißen. Ja? Man sagt ja manchmal, was ist der Unterschied zwischen einer jüdischen Mama und einem Rottweiler? Keiner, beide lassen nicht mehr wenn sie zugebissen haben. Ja, also das Abstillen ist dann eben auch wieder ein erstes oder eines der ersten Dinge in der Ablösung. Eigentlich beginnt es ja schon mit dem Durchschneiden der Nabelschnur. Das ist schon die erste Ablösung, nachdem das Kind 9 Monate unter dem Herzen gehabt hat. Aber eben dann das Abstillen. Aber diese Zeit kann so gefüllt werden, dass die eben biblische Geschichten Timotheus erzählt haben. In dieser Zeit, als er noch eben gestillt wurde. Ob das jetzt 2 Jahre war oder 2,5 Jahre. Aber es hilft, jungen Müttern zu sehen, wenn sie sich denken, ja, die verstehen ja gar nichts. Was erzähle ich ihnen? Ja, die verstehen gar nichts. Wie lernen die reden? Ja, indem wir mit ihnen reden. Und zwar nicht so Babysprache. Das können sie ja eh. Also man muss ja natürlich und richtig reden mit den Kindern. Zwischendurch kann man auch Babysprache benutzen. Aber es ist so, der Input, der sprachliche Input ist immer größer als das, was die Kinder können. Und darum lernen sie. Und es ist ein Phänomen, wie viele Wörter ein Kleinkind pro Tag lernt. Das kann man ja alles ausrechnen, bis man den vollen Wortschatz hat von einigen tausend Wörtern. Die nehmen das auf. Tag für Tag, man kann das dividieren und dann muss man sagen, unglaublich, welche Erwachsene schafft das, so viele neue Wörter in einer Sprache wirklich sich zu festigen. ist ein Wunder, was da passiert. Aber eben, es ist nötig, dass der Input muss größer sein als das, was die Kinder verstehen. Wenn man sich sagt, ja, aber das Wort versteht doch mein Baby nicht. Das sage ich lieber nicht. Nein, sagen. Und die checken das, was das bedeutet. Und sind auch in der Lage, die haben noch einen Dietrich im Gehirn, die können jedes Sprachsystem knacken. Ob das Mandarin-Chinesisch ist, völlig anders als Wintu-Indianersprache in Kalifornien. Aber die knacken das. Und mit Beginn der Pubertät erstarrt der Dietrich im Gehirn. Und dann muss man Grammatik nehmen und Theorie büffeln und Wörter, Listen lernen. Es geht nicht mehr so. Und meistens mit Akzent. Oder wenigstens ein bisschen Akzent. Aber vorher ohne Akzent, das können die Kinder. Und so muss man eben auch biblische Geschichten erzählen. Nicht denken, das ist zu schwierig. Nein, erzählen. Und so lernen sie es. Und Timotheus war also von Säuglingsalter vertraut mit den Heiligen Schriften. Und da ist klar, das ist das Alte Testament gewesen. Aber jetzt kommt etwas dazu. Das Wort heilig hier, heilige Schriften, das ist nicht das normale Wort für heilig. Ich weiß, haben wir schon gesehen, das Wort Kind ist nicht das normale Technon, sondern Brephos, Säugling. Und hier eine zweite Überraschung, wenn man das Neue Testament im Griechischen liest, das ist ja nicht Hagios, das normale Wort für abgesondert, für Gott reserviert, sondern das ist das Wort Hieros, männlich Hiera, Hieron. Und das ist das Wort, das eigentlich bedeutet Tempelheiligkeit. Der Tempel in Jerusalem, also nicht nur das Tempelhaus, das heißt Naos auf Griechisch, aber mit allen Gebäuden des inneren Vorhofes, mit dem Tor der Erstgeborenen, mit dem Wassertor und mit dem Tor des Bet HaMoked, des Hauses der Feuerstelle und so weiter. Alle Gebäude und dann auch die Erweiterung, der Heidenvorhof und so weiter, die Säulenhalle Salomos, die königliche Säulenhalle, alles zusammen wird in der Bibel genannt Hieron. Zum Beispiel kann man sich aufschreiben, Matthäus 24, 1, der Herr Jesus betrachtet mit den Jüngern den Tempel in Jerusalem und seine Gebäude. Und dieses Wort für Tempel ist also Hieron. Und hier haben wir dieses Wort für heilige Schriften. Also Schriften, die der Heiligkeit des Tempels entsprechen. Und das ist nun sehr interessant. Und das ist jetzt eine Katastrophe, was ich erzähle, für liberale Theologen. Wenn man universitäre Theologie studiert, in Zürich oder in Basel, dann lernt man, der Kanon des Alten Testaments war nicht abgeschlossen. Das wurde erst beim Konzil von Jamnia, am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, wurde dieser Kanon festgelegt. Die Bücher von 1. Mose bis Malachi. Und das ist alles Schnee von gestern. Das ist alles nicht mehr der neueste Stand der Forschung. Und zwar ist es so, im Tempel in Jerusalem gab es die allerbesten Bibelhandschriften, die aufbewahrt wurden. Und ich kann das angeben für die gerne aufschreiben. Babylonischer Talmud, Traktat Yoma 70a und der Jerusalemer Talmud, Ta'anit 4a. Dort wird berichtet, im Tempel gab es 3 Tora-Rollen. Mit den 5 Büchern Mose. Und dann gab es eine Torarolle, die wurde genannt das Buch Esra. Das kann man nachlesen bei Tosefta, Kelim, Bava, Metzia, 5:8. Und interessant, Esra war ja der Schriftgelehrte, der nach der Rückkehr aus Babylon kam nach Jerusalem mit dem Anliegen, die Tora, das Gesetz Mose in Israel zu lehren. Esra 7, Vers 10. Und dieser Esra war noch ein Schriftprophet. Der schrieb nämlich 1. und 2. Chroniker in der Bibel und auch das Buch Esra. Und die Torah-Rolle, die genannt wird das Buch Esra, ist also eine Torah-Rolle, die noch auf ihn zurückging, der als Bibelschreiber eben das Gesetz Mose in Israel lehrte. Und dann war es so, dass es eben auch die anderen Bibelbücher gab im Tempel. Auch dazu gibt es bei Josephus Flavius in seinen Schriften jüdische Altertümer gibt es Hinweise, dass eben die Bibelbücher im Tempel aufbewahrt wurden. Und wenn man zum Beispiel in einer Synagoge gewohnt war, in die Synagoge nach Nazareth zu gehen, und jemand hat Zweifel gehabt, unsere Schriftrollen, entsprechen die eigentlich ganz genau dem Tempeltext, dann konnte man die Schriftrollen mitnehmen beim nächsten Besuch, am Passa, Laubhüttenfest, und konnte die im Tempel abgleichen. Also das war das Korrektiv, die Schriften im Tempel. Und jetzt ganz wichtig, in meinem Buch Die Bibel absolut glaubwürdig, das man ja bei clv.de sogar gratis runterladen kann, dort gebe ich auch die genauen wissenschaftlichen Quellen, die das zeigen. Es war so, dass nur Schriften, die eben zum Alten Testament gehörten, zum Tempel gebracht werden durften. Also man muss sich vorstellen, da würde jemand ans Passafest gehen im Jahr, sagen wir, 19 nach Christus. Und er nimmt 1. und 2. Makkabäer mit. Das sind Apokryphen, also Bücher, die von Juden geschrieben wurden, aber nach dem letzten Prophet des Alten Testaments. Das war Malachi um 400 vor Christus. Makkabäer wurden geschrieben im 2. Jahrhundert vor Christus. Die behaupten auch nicht, Gottes Wort zu sein. Das sind jüdische Schriften aus der Zeit, als man keine Propheten mehr hatte. Es steht sogar in 1. Makkabäer 9. Und war so große Drangsal in Israel, gerade in der Makkabäerzeit des 2. Jahrhunderts vor Christus, wie nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Also, stellen wir jemanden vor, der mit 1. und 2. Makkabäer Schriftrollen zum Tempel auf Besuch geht. Und dann muss er da beim Eingangstor, muss sich kontrollieren lassen von den levitischen Torwächtern. Die sagen, was sind das für Schriften? Makkabäer. Das sind keine heiligen Schriften, die der Heiligkeit des Tempels entsprechen. Solche Schriften darf man nicht auf den Tempelplatz nehmen. Also ganz ähnlich wie heute, nur ein bisschen anders. Wenn jemand auf den Tempelplatz gehen will, als Nicht-Muslim, gibt es nur einen Zugang über das sogenannte Maghreb-Tor, ganz nahe bei der Klagemauer. Und da muss man zuerst durch die israelische Polizeikontrolle gehen. Die israelische Polizei macht das für die Palästinenser auf dem Tempelplatz. Die Palästinenser sagen, auf dem Tempelplatz darf man keine Bibel mitnehmen. Und übrigens auch kein christliches Liederbuch. Alles verboten. Und jedes Mal, wenn ich mit Gruppen zum Tempelberg gehe, muss ich sagen, tut mir leid, man darf keine Bibel mitnehmen. Und wenn die Polizei kontrolliert, dann kann man wieder gehen. Die lassen einen nicht durch. Also keine Bibel oben auf dem Tempelberg. Das ist die Art und Weise der Religionsfreiheit heute mit der palästinensischen Verwaltung auf dem Tempelberg. Keine Bibel. Eine Frau, die einmal mitkam, die sagte mir nachher, oh, jetzt sieht sie es ein. Sie dachte, alle Religionen führen wie ein Berg von verschiedenen Seiten ans gleiche Ziel. Die Hindus gehen so rauf, die Muslime so, die Christen so. Aber jetzt versteht sie, dass der Gott im Islam ist nicht derselbe Gott wie in der Bibel. Man darf ja keine Bibel oben haben. Und es wird auch verboten, dass man auf dem Tempelberg betet. Also man darf nicht zum Gott der Bibel beten auf dem Tempelberg. Ist klar, dass Allah nicht der Gott der Bibel ist. Ja, aber eben verboten. Aber zu biblischen Zeiten, als der jüdische Tempel noch stand bis ins Jahr 70 nach Christus, da haben die Wächter gesagt, Makkabäer, nein, geht nicht. Oder jemand wäre mit Ilias und Odyssee gekommen. Diesen griechischen, mythologischen Büchern. Hätte man gesagt, was ist das? Ilias und Odyssee. Nein, das sind nicht Bücher, die der Tempelheiligkeit entsprechen. Das Einzige, was man noch durfte, außer die biblischen Schriften, das waren Geschlechtsregister für die Priester und Leviten. Die mussten ja ihre Abstammung nachweisen. Und sonst nichts. Und jetzt ist klar, also weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die der Tempelheiligkeit entsprechen, das sind die Schriften, von denen im Judentum schon längst klar war, vor einem Konzil von Jamnia, 90 nach Christus, dass nur diese Schriften zur Bibel gehören, alle anderen nicht. Das hat das Judentum gezwungen, in jedem Fall zu einem Buch Stellung zu nehmen, gehört das zur Bibel oder nicht. Und das war im Judentum eben schon längst klar. Eben nach Malachi, im Talmud steht im Traktat Sanhedrin, nach dem Tod der Propheten Zacharia, Haggai und Malachi, das sind die drei letzten im Alten Testament, wich der Heilige Geist von Israel. Also es war allgemein klar im Judentum, nach Malachi hatten wir keine Propheten mehr, keine Schriftpropheten mehr. Und alle Bücher, die geschrieben wurden, und dazu gehören unter anderem die Apokryphen, gehörten nicht dazu. Und durften auch nicht auf den Tempelberg gebracht werden. Und das ist natürlich ein sehr starkes Argument, eben um zu zeigen, wie klar der Kanon des Alten Testaments abgegrenzt war. Die Bücher des Alten Testaments mussten nachweislich geschrieben worden sein von einem Schriftpropheten, der den Prophetentest bestanden hatte. Der Prophetentest bestand darin, nach 5. Mose 18, keine seiner Prophezeiungen über Nahzeitereignisse durfte fehlgehen. Eine falsche Prophetie war der Beweis, er ist kein Prophet des Herrn. Und nach 5. Mose 13 musste auch seine Lehre mit der Tora, mit dem Gesetz Mose, in Übereinstimmung sein. Und so wurden die Propheten nach und nach im Alten Testament anerkannt, bis Malachi, und dann war er fertig. Und jetzt sehen wir also, 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Neutestamentliche Offenbarung. Vers 15, und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Die alttestamentliche Offenbarung. Und jetzt kommt Vers 16. Liest du nochmals, Jerry.
Alle Schriften von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt.
Warum steht hier nicht einfach, die Schrift ist von Gott eingegeben? Warum steht hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben? Jemand einen Gedanken? Warum das Wort alle? Ja, Kurt?
Ich stelle mir vor, weil die neutestamentlichen Schriften auch dazu gehören.
Ja, Vers 14, neutestamentliche Offenbarung, Vers 15, alttestamentliche Offenbarung. Und dann Vers 16, fasst zusammen, alle Schrift. Ja, genauso wie Paulus in 1. Timotheus 5, 5. Mose zitiert als die Schrift und gleichzeitig das Lukas-Evangelium. Alle Schrift, Altes und Neues Testament. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Auf Griechisch steht hier für von Gott eingegeben ein Wort. Theopneustos. Und das heißt ganz wörtlich von Gott gehaucht. Also ganz wörtlich, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Was bedeutet das? Nicht wahr, wenn ich spreche hier, dann geht nichts ohne den Atem, ohne den Hauch. Ich atme immer wieder ein, da unten, und dann spreche ich. Und diese Luft aus der Lunge geht da durch den Atemkanal, durch die Stimmbänder und dann hindurch durch den Mund zwischen Zähnen, Zunge und Mund hindurch. Und darum kann ich sprechen. Aber ohne den Hauch wäre direkte Kommunikation unmöglich. Und nun, wenn es hier heißt, alle Schrift ist von Gott gehaucht, heißt es, die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, ist Gottes direktes Sprechen zu uns. Und die Aussage ist sehr stark. Ich weiß, jemand könnte sagen, die ganze Bibel ist von Gott inspiriert. Die Bibelschreiber bekamen eben die Weisung, was sie schreiben sollten, und dann haben sie alles aufgeschrieben. Nun, das sagt die Bibel. In 2. Petrus 1,21 wird gesagt, dass heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Aber dann könnte immer noch jemand sagen, gut, die hatten zwar göttliche Offenbarungen und Eingebungen, aber die haben dann beim Aufschreiben auch noch ihre eigenen Gedanken und auch ihr eigenes Weltbild und ihre eigenen Irrtümer mit hineingenommen. Aber hier wird nicht gesagt, die Bibelschreiber sind von Gott inspiriert, sondern es heißt, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Das heißt, das Endprodukt, das, was die inspirierten Bibelschreiber aufgeschrieben haben, das Geschriebene, das Endprodukt, das ist Gottes direktes Reden. Und das war klar, die Bibel ist Gottes Wort. Ich war Karl Barth, gilt ja in evangelikalen Kreisen heute als so ein besonderer Theologe des 20. Jahrhunderts. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Neo-Orthodoxie. Aber eigentlich ist es nichts Neues, Neo, und es war auch nicht rechtgläubig. Karl Barth lehrte als Dozent an der Uni Basel, die Bibel enthält Gottes Wort. Und viele haben gedacht, ah, wunderbar, der Mann im Gegensatz zu anderen liberalen Theologien, Theologen der heutigen Zeit, der hält noch fest, dass die Bibel Gottes Wort ist. Man muss gut hören. Der hat nicht gesagt, die Bibel ist Gottes Wort, sondern die Bibel enthält Gottes Wort. Ja, wo? Ja, da sind sich die Theologen nicht so einig. Das zum Beispiel, das ist wohl die persönliche Ansicht gewesen von Paulus, der ja auch von seinem Weltbild her geprägt war. Ah, dann ist das nicht Gottes Wort. Aber irgendwo findet man schon Gottes Wort. Nur, jetzt wird es subjektiv. Der eine sagt, das ist Gottes Wort. Der andere sagt, nein, das stört mich. Nein, das ist einfach nicht richtig. Ja? So geht das. Aber darum ist es so wichtig, dass wir klar betonen, die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, sondern die Bibel ist Gottes Wort. Und der Jesus sagt auch in seinem Gebet zum Vater in Johannes 17, können wir aufschlagen, Johannes 17, 17, kann sich gut merken. Siehst du, Jerry?
Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in
ja,
die
das
Welt...
Reicht. Dein Wort ist Wahrheit. Nicht enthält die Wahrheit. Der Sohn Gottes selber sagt, dein Wort ist Wahrheit. Und jetzt könnte natürlich jemand mit Pilatus sagen, was ist Wahrheit? Das griechische Wort Wahrheit heißt Aletheia. A ist das sogenannte Alpha Privativum, also etwas, was sagt nicht un. Zum Beispiel sagen wir auf Deutsch atonal, atonale Musik. Das ist also Musik ohne Tonarten. Da ist alles möglich. Der ist zwei am Abend. Das ist atonal, also nicht tonal. Oder anormal heißt nicht normal. Und aletheia heißt nicht verborgen. Das heißt, Wahrheit ist die Darstellung der Dinge, wie sie sind, sodass es nicht mehr im Dunkeln ist. Das heißt, die Bibel stellt die Welt dar, wie sie wirklich ist. Die Bibel stellt dar, wer Gott wirklich ist. Die Bibel sagt, wer der Mensch wirklich ist. Die Bibel sagt, wie man wirklich errettet wird. Und so weiter und so fort. Das ist Wahrheit. Also die Realität, das, was ist, das, was eben richtig ist, das wird unverhüllt dargestellt. Dein Wort ist, nicht enthält, ist Wahrheit. Und dann gehen wir zurück zu 2. Timotheus 3. Und diese Schrift, die von Gott eingegeben ist, gehaucht ist, Gott spricht durch die Heilige Schrift, durch 1. Mose 1, 2 und so weiter bis Offenbarung 22 direkt. Und dieses Wort hat eine Kraft in sich. Es ist nützlich, wozu? Tragen wir zusammen. Erstens, nützlich zur
Lehre.
Lehre. Zweitens, Überführung. Drittens,
Zurechtweisung.
Und drittens,
Unterweisung.
Unterweisung, und zwar?
In der Gerechtigkeit.
Ja, wichtig. Unterweisung in der Gerechtigkeit. Nun können wir einige Beispiele herausgreifen aus der Bibel, wo das eine oder das andere so in ganz besonderer Weise sichtbar ist. Nützlich zur Lehre. Da möge man zum Beispiel an den Hebräerbrief denken. Paulus erklärt das Alte Testament, wie es auf Jesus Christus, also auf Jesus, den Messias, hinweist. Und man ist einfach überwältigt. Mir geht das so. Jedes Mal, wenn ich den Hebräerbrief neu lese, überwältigt über diese Weisheit von Paulus, um das Alte Testament mit der neutestamentlichen Offenbarung zusammenzubringen. So gewaltig. Das ist ein Brief eben zur Lehre, wo die Zusammenhänge klar gemacht werden. Dann heißt es zur Überführung. Überführen muss man jemanden, der überzeugt ist, dass er richtig ist, obwohl er falsch ist. Ein Angeklagter muss ja vom Richter überführt werden. Er sagt, ich bin unschuldig. Und dann muss der Richter ihn überführen mit Fakten, mit Beweisen, dass er am Schluss zugeben muss, doch, ich bin schuldig. Ich erkläre mich für schuldig. Es gibt Leute, die sagen, in drei Punkten. Es gibt andere, die geben dazu, in allen Punkten. Aber das ist eben Überführung. Und das geschieht zum Beispiel sehr eindrücklich im Galaterbrief. Die Galater kamen zum Glauben durch den Apostel Paulus auf der ersten Missionsreise. Und dann wurden sie von Irrlehrern besucht. Und die dachten wirklich, jetzt sind sie auf einem besseren Weg als vorher nur mit Paulus. Paulus schreibt den Galaterbrief eigenhändig, weil es so pressierte, um ihnen zu beweisen, dass sie wirklich einem Irrtum aufgesessen sind. Und durch diesen Brief deckte das auf, dass diese Lehre, wo nicht-jüdische Christen unter das mosaische Gesetz und das Gesetz vom Sinai gestellt wurden, dass das eine Irrlehre ist. Aber das wird in dem Galaterbrief eindrücklich bewiesen und es wird überführt. Dann haben wir aber drittens Zurechtweisung. Man muss Leute zurechtweisen, die ganz genau wissen, dass das, was sie machen, falsch ist. Man muss sagen, das ist nicht richtig. Du musst es anders machen. Nun, die Korinther, die hatten untereinander Streit in der Gemeinde. Jeder weiß, dass wenn Christen streiten, dass das nicht richtig ist. Und die hatten noch viel mehr Chaos in der Gemeinde. Und es war völlig klar, dass das nicht richtig ist. Und trotzdem haben sie es gemacht. Paulus schreibt den ersten Korintherbrief und weist sie zurecht in all diesen Dingen. Das ist Zurechtweisung. Und dann Unterweisung in der Gerechtigkeit. Welcher Brief im Neuen Testament ist förmlich charakterisiert davon? Okay. Er sagt, bevor ich die Frage fertiggestellt habe. Nochmals.
Römerbrief.
Römerbrief. Da geht es ja um die Frage, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und da wird erklärt, dass der Mensch nur gerecht wird durch das Opfer des Herrn Jesus und dass er von Gott gerechtfertigt werden muss durch Glauben. Das ist die Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ich habe jetzt einfach diese Beispiele genommen, nicht um zu sagen, nur im Hebräerbrief hat man Belehrung. Wir haben in allen Briefen des Neuen Testaments Belehrung. Wir haben auch in der Apostelgeschichte, in den Evangelien Belehrung. Aber ich habe einfach ein Beispiel genommen, wo das so ganz besonders hervorsticht und genau analog mit den anderen. Aber hier, wie gesagt, alle Schrift ist von Gott angegeben und hat diese Wirkungen. Lehre, Überführung, Zurechtweisung, Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und das Ziel ist, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Also um ein Leben führen zu können als Christen, das wirklich dem entspricht, was Gott in uns sehen möchte, da brauchen wir die Heilige Schrift. Und es geht nicht anders. Mir hat einmal eine Christin gesagt, ja, für mich ist die Heilige Schrift nicht so wichtig. Für mich ist viel wichtiger das Gebet. Auf welcher Basis wird dann das Christenleben geführt? Das ist ja die einzige Möglichkeit, wie wir wissen von Gott her, was er will, was seine Gedanken sind, was gilt und was nicht gilt. Und wenn man ohne die Heilige Schrift einfach sich aufs Gebet konzentriert, dann wird man eben ein blinder Schwärmer. Und natürlich, wenn jemand sagen würde, für mich gilt nur die Heilige Schrift, ich brauche nicht zu beten, muss man sagen, der hat von der Heiligen Schrift gar nichts verstanden. Weil es da ja um eine Beziehung geht zu dem Gott, der direkt zu uns spricht durch sein Wort. Er spricht durch sein Wort zu uns und durchs Gebet sprechen wir zu ihm. Also, das darf man nie gegeneinander ausspielen. Aber ohne die Heilige Schrift ist es nicht möglich, wirklich ein gottgemäßes Leben zu führen. Das ist gemeint mit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Und warum steht hier Mensch Gottes? Im Alten Testament haben wir eine ganze Reihe von Männern, die genannt werden Mann Gottes. Zum Beispiel Mose. Weiter. Elia. David. Und so weiter. Und für Männer ist das sehr hilfreich, diese Geschichten von diesen Männern zu lesen, um sich damit zu identifizieren und zu lernen, was ist ein Mann nach Gottes Gedanken. Aber Frauen könnten sagen, ich bin eine Frau, wie soll ich ein Mann Gottes sein? Kein Problem. Darum steht hier der Mensch Gottes. Also es gibt nicht nur Männer Gottes, sondern es gibt Frauen Gottes. Und das Alte Testament ist auch voll von Beispielen eben von Frauen, die Frauen Gottes waren. Und zusammengefasst ist das eben, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Also ein Mann nach Gottes Gedanken, eine Frau nach Gottes Gedanken. Darum geht es. Aber dazu brauchen wir die Heilige Schrift. Wollen wir hier schließen.